Ja, Fragen, Ergänzungen?
Ich hätte gerne eine Frage. Sie haben ganz schön geschildert, den Sachverhalt. Haben Sie auch ansatzweise an eine andere Lösung gedacht?
Das habe ich mir gedacht. Ich wollte eigentlich am Anfang sagen, es gibt eine Frage, die ich bitte, mir nicht zu stellen. ja. Ist eigentlich unschwer der Tatsache zu entnehmen, dass ich kein gutes Wort dafür gefunden habe, wie in der Welt, wie sie hierzulande organisiert ist, als kapitalistische Produktionsweise, die von einem Staat organisiert und betreut wird, der dieser Produktionsweise dient, weil er aus ihr seine Machtmittel und seinen Reichtum bezieht, und welche Rolle der Arbeit in diesem System zugewiesen ist, nämlich der in all diesen Abhängigkeiten, in all diesen Ansprüchen, das kommt ja gerade noch mal sehr schön in dem raus, wenn die Merkel sagt, hallo Spanien, hallo Portugal, senkt gefälligst mal die Lohnstückkosten, damit ihr wieder kreditwürdig werdet. Das ist mal eine interessante Mitteilung an einen VW-Arbeiter in Spanien. Wofür ist meine Arbeit da? Wofür arbeite ich? Ich habe immer gedacht, ich arbeite also zumindest mal für meine Familie und meine Kinder. Nein, in Wahrheit arbeite ich dafür. Und diesem Maßstab wird auch mein Lohn und meine Leistung unterworfen. Ob es den hohen Herren gelingt, sich darauf zu einigen, dass das Geschäft des Finanzkapitals so weitergeht, dass die Staatsmacht sich daraus finanzieren kann. Aus diesem Befund, den die Politik im Moment übrigens ziemlich deutlich zu Protokoll gibt, kann man eigentlich nur einen Schluss ziehen, dass ein System her muss, in dem die Leute sich und ihre Arbeit und ihre Tätigkeit so organisiert, dass sie selber was von ihr haben und nicht nur lauter über sie existierende Geldmächte, die ihnen das Leben schwer machen und sie im Zweifelsfall dann noch verarmen, bloß weil das Geschäft zwischen Bankern und Staatsmännern nicht mehr so gut läuft wie gestern. Und als kleiner Anfang meine ich, wäre es schon mal was, wenn diejenigen, die diese Arbeit machen müssen, sich, und das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, das gilt durchaus nicht für alle, aber für einen guten Teil derer, die in den anderen Ländern gegen die Maßnahmen ihrer Regierung protestieren. Die haben allen Grund zu protestieren und die haben allen Grund, sich zu beschweren. Vernünftig ist es aber nicht, sich den Grund seiner Beschwerde darin zurechtzulegen, dass man jetzt mit seinem Staat gemeinsam gegen das übermächtige Deutschland oder umgekehrt in Deutschland sein erworbenes Recht als deutscher Lohnarbeiter gegen die verbrecherischen, streikenden griechischen Taxifahrer sichern muss. Es ist schon so, das kann man vielleicht noch zu dem, was ich gesagt habe, noch auch noch der herrschaftstechnischen Seite ergänzen. Es ist schon so, dass die Staatsmänner in Griechenland, Portugal, Spanien das Programm mitmachen, weil sie das für den Weg, für den nötigen und erfolgbringenden Weg ihrer Nation halten. Sie sind es, die dieses Programm gegenüber ihrem eigenen Volk durchsetzen, die praktisch die Maßnahmen ergreifen gegen diejenigen, die sich beschweren. Das machen sie, weil sie auf dem gleichen Standpunkt stehen wie Deutschland, eben vom Standpunkt der Nation, die bedauerlicherweise nicht gewonnen, sondern verloren hat. Also es ist eine Sache, sich klarzumachen, wie Politiker wie Sarkozy oder Merkel sich das neue Europa vorstellen als Unter- und Überordnungsverhältnis der Staaten. Es ist eine andere Sache, sich zu fragen, wie stellen sich eigentlich die Staatsgewalten, die jetzt in der Rolle des Untergeordneten vorgesehen sind, wie stellen die sich eigentlich dazu? Und da muss man sagen, die stellen sich genauso nationalistisch, konkurrenzlerisch dazu, wie ihre Kollegen in Paris und Deutschland. Und sie sind auch die Agenturen, die im Lande dafür sorgen, dass das Volk sich an die Auflagen Europas hält und sich in die Verhältnisse schickt und einrichtet, die sie für sie vorgesehen haben. Also gibt es gar keinen Grund, auch für Spanier und Portugiesen und Griechen nicht, mit ihrem Staat deswegen eine gemeinsame Sache zu machen, weil er nun gerade in der Staatenkonkurrenz auf der Verliererseite steht. Das fände ich zum Beispiel schon mal durchaus einen Fortschritt, wenn diese Einsicht sich in den Arbeiterklassen der diversen Länder mal ein bisschen verbreiten würde. Das ist etwas, was einen ärgert. Ne? Ich meine, der Marx hat ja mal etwas gesagt, Proletarier aller Länder vereinigt euch, da hat er ja was mit gemeint. Hat er gesagt, dass die wesentliche Bestimmung der Leute ist ihre Klassenlage, ist ihr Verhältnis zum Kapital. Das habe ich heute versucht zu erläutern, wie das heute existiert. Die Völker heutzutage halten ihr wesentliches Verhältnis in aller Regel für das zu ihrer Staatsgewalt und stehen zu der und stehen auch und oft gerade dann zu der, wenn sie von anderen Staatsgewalten eins aufs Dach kriegt. Und das ist kein vernünftiger Standpunkt für einen arbeitenden Menschen.
Gerne ein klein bisschen dazu fungieren. Also die Staaten, die Griechenland und sonst, sind natürlich schuld daran, sich fügen und das, was die andere mächtige Ökonomiekräfte vorschreiben. Aber die Leute selbst in diesen Ländern, die sind auch für ein besseres Lebensniveau. Die wollen auch auf geteerte Straßen fahren. Die wollen auch schönere Häuser haben und dies und das. Und die denken gar nicht daran, ob das, was sie sich vorstellen, an Lebensqualität, aus eigener Kraft zu erreichen ist. Und dieses Bild ist das, was eigentlich Kapitalismus auch auf irgendwelche Art und Weise überall auf der Welt verbreitet. Ihr braucht dies und das. Und diese Suggestion in ihr Bedarf an Luxus, an besseres Leben, ohne dass man aus eigener Kraft das schaffen kann, führt dazu, dass eben in solchen Ländern Regierungen gewählt werden, die das versprechen. Die versprechen, alle Straßen so schön machen wie in Deutschland.
Was hast du denn gegen schöne Straßen?
Ich habe nichts dagegen. Aber wenn das nicht aus eigener Kraft gemacht wird, sondern durch Schulden, die man macht, durch Kredit, die man aus der IWF nimmt, und dann muss man das zahlen und man das wieder nicht zurückzahlen kann, dann habe ich etwas gegen schöne Straßen. Ich habe nichts gegen schöne Straßen, wenn ich das aus eigener Kraft mache, aber wenn ich dafür 30 Jahre zahlen soll, diese aber nicht zahlen kann, in vierfache Kostensumme, wenn ich nicht zahlen kann an das, was ich jetzt hier heute leiste, dann soll ich das also nicht beschränken auf das, was ich tatsächlich leisten kann?
Also ich teile deine Diagnose. Ich teile deine Diagnose überhaupt nicht. Also erstens mal weiß ich nicht, aber ich hätte erstmal keine großen Zweifel daran, dass auch Griechen, wie sie gehen und stehen, in der Lage wären, wenn sie denn gefragt würden und die Aufgabe hätten, vernünftige Straßen zu bauen. Das ist aber gar nicht das Thema, was den Völkern aufgemacht wird. Du stellst das und was in einem Land wie Griechenland ökonomisch zustande kommt, orientiert sich doch nicht an irgendeinem Bedarf der Bevölkerung. Das Verhältnis ist doch umgekehrt. Dass so wie die globalisierte Welt inzwischen eingerichtet ist, es eine Entscheidungsfrage des Kapitals ist, das ist auch in Griechenland so, ob und inwiefern aus einem Land ein Entwicklungsprojekt wird, wo dann auch Straßen nötig sind. Was heißt denn schon aus eigener Kraft? Die Frage, können Griechen, wenn sie sich dafür zusammentun, Straßen bauen oder nicht, die ist doch insofern etwas weltfremd, als sie doch gar nicht zur Debatte steht. Die ist das doch gar nicht die wirkliche Alternative, vor der die Menschheit steht, dass sie sich fragt, macht sie Straßen mit oder ohne Kredit? Sondern, und dann noch mit der etwas abenteuerlichen Schlussfolgerung, wenn ich das nur mit Kredit kriegen kann, dann verzichte ich glatt drauf. Und dann wohne ich lieber ohne Straßen, statt Kredit zu nehmen. Ja, das denkst du dir deswegen so, weil es in, so wie die Welt hier eingerichtet ist, tatsächlich so ist, dass es von der Verfügung über Kredit abhängt, ob irgendwo eine blöde Straße rumläuft. Aber das ist doch erst recht ein Grund, das System zu kritisieren und nicht zu sagen, dann verzichte ich lieber auf eine Straße, aber aus eigener Kraft kann ich die noch nicht bauen. Die Frage ist doch gar nicht, die steht doch gar nicht, ob das irgendjemand in Griechenland aus eigener Kraft kann, weil die Kraft, die überhaupt zur Betätigung kommt, eine abhängige Variable von Investitionsentscheidungen ist. Und nicht eine Frage von, was völlig getrennt von solchen Investitionsentscheidungen irgendwelche Leute im Land vermögen oder nicht vermögen.
Das ist ein gewähltes Bild. Also wenn Griechenland insgesamt für seine x Millionen Leute irgendwelche Fortschritte, besseren Wohlstand erreichen will, braucht Infrastruktur. Diese Infrastruktur, es geht entweder ist Bruttoprodukt des Griechenlands ausreichend für eine bessere Infrastruktur, man hat Überschuss, man investiert diesen Überschuss in neue Infrastruktur. Verbessert das? Verbessert die Bedingungen für bessere Produktion? Oder hat man diese Kraft nicht? Wenn man diese Kraft nicht ausreicht.
Was meinst du denn mit Kraft? Meinst du Arbeitskraft? Meinst du Maschinen?
Nein, ich meine es mit Kapital.
Ja, eben, das ist ein bisschen was anderes.
Ja, Kraft ist da. Diese Kraft aber kann man nicht in Einsatz bringen, solange das Geld dafür nicht da ist.
Das war ja gerade mein Argument. Das habe ich ja gerade kritisiert, dass die Betätigung von irgendwelchen, die Produktion von irgendeinem nützlichen Zeug in unserer Gesellschaft zur Voraussetzung hat, dass man dafür Geld braucht und dass deswegen die Vermehrung dieses Geldes die Bedingung dafür ist, dass es zustande kommt. Das wollte ich ja gerade kritisieren. Du sagst, das ist eben so und weil es eben so ist, muss man eben das...
Sie sollen zeigen irgendein Beispiel, dass Kräfte, menschliche Kräfte allein und Technik allein, ja, wenn die zusammenkommen, ohne irgendein Mittel dazwischen, zu irgendwelcher Produktion kommt.
Mein Gas ist zu weit.
Das ist eine unfaire Frage. Das ist eine unfaire Frage, weil jedes Produktionsmittel auf dieser Welt heutzutage Besitz von Kapital ist. Und also wird ein Produktionsmittel überhaupt bloß dafür und nur unter der Bedingung mit Arbeit kombiniert und in Gang gesetzt, dass das da drin steckende Kapital sich vermehrt. Deswegen gibt es übrigens an ganz vielen Plätzen dieser Welt, obwohl Leute da Straßen brauchen könnten, keine Straßen. Die Leute können die Straße gut gebrauchen. Aber die Geschäftsleute, die Straßen bauen, sagen, damit kann man doch kein Geschäft machen mit den Kümmelkriechen da hinten. Also kommt da keine Straße hin. Das ist, du entnimmst einfach dem Totalzugriff des kapitalistischen Geschäfts auf jedes Produktionsmittel die Botschaft, ja, dann muss das aber auch so sein, dass das Kapital alle Straßen baut.
Im Übrigen ist das auch ein bisschen, widerlegst du dich auch ein bisschen selber, weil schau mal, an den wenn du jetzt dir wirklich mal Produktionsmittel als Produktionsmittel denkst, als Maschine und als jemand, der an der Maschine steht, an den Dingern liegt es doch nicht, dass die nicht zusammenkommen können, ohne dass sie ein Kapitaleigner zusammenbringt. Das ist, sieht man den Sachen ja selber an, wenn sie mal zusammengebracht sind, spielt das Kapital keine Rolle. Das liegt daran, dass die Dinger Eigentum sind. Weil sie Eigentum sind, deswegen ist es so, dass in der Tat im Kapitalismus die Verrücktheit existiert, dass Leute rumlaufen, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft. Muss man sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Arbeitskraft ohne Maschine ist ein Unding, aber weil die kann nichts produzieren. Da drückt sich aber an der Person selber aus, dass die ganze Betätigung dessen, was sie tut, was sie mit ihrer eigenen Arbeit vermag, ganz auf der anderen Seite liegt, nämlich bei demjenigen, der sie kaufen kann, weil er Geld hat. Es liegt doch nicht an der Arbeit und an den Produktionsmitteln, dass sie nicht in der Lage wären, zusammenzuwirken, sondern daran, dass sie erstmal getrennt worden sind, und getrennt werden sie durchs Eigentum. Das war genau mein Argument, deswegen habe ich ja gesagt, das ist eine schlechte Konsequenz aus der Krise. Zu sagen, ja, wenn das nun mal so ist, dass alles Eigentum ist und wenn man eben nur dann eine Straße bauen kann, wenn die richtigen Eigentümer da sind, dann muss man eben ganz vorsichtig und ganz wenig Eigentum benutzen, damit man nicht in die Schuldknechtschaft kommt. Das ist eine ganz absurde Konsequenz dessen, was einem da gerade mitgeteilt wird. Nein, an der Arbeit und an den Produktionsmitteln und am Grund und Boden liegt es nicht, dass die Produktion nützlicher Gegenstände nicht der Zweck von denen ist, sondern an dem Eigentumscharakter, dem diese ganzen Dinge in unserer Gesellschaft unterworfen sind.
Völlig richtig, aber mein Ausgangspunkt war etwas anderes. Ich habe nur gesagt, wenn eben auch Kapital innerhalb Griechenland, ja, als nationales Reichtum vorhanden ist, und Griechenland sich nur innerhalb der Kapitalkräfte und menschliche Kräfte und Geräte und Sonstiges sich in diesem Rahmen bewegt, braucht sich nicht so viele Schulden machen. Wenn aber darüber hinaus mehr erwirtschaften will, dann hat natürlich auch Geldnöte von anderen Kapitalgebern. Wenn Griechenland von einem jährlichen Bruttokraft von, sagen wir mal, 1 Milliarde Euro hat und mit dieser Kraft einen Überschuss erzeugt von 100.000 Euro aus dieser 1 Milliarde und diese 100.000 Euro neu investiert, aber im Rahmen von 100.000 Euro auf all ihre Kräfte rechnet und weiter investiert, kommt in einem gesunden Wachstum. Aber wenn sich aber vorstellt, dass mehr machen kann und nimmt weitere 500.000 oder weitere 5 Millionen von anderen Kapital, dann gerät in einen Zustand, dass er eben außerhalb der eigenen Kräfte Geld aufgenommen hat, Infrastruktur erzeugt hat, Leute bezahlt hat, die gewisse Ansprüche an Lebensqualität und Ware und sonstige bekommen, dann eben kommt ein Zustand, dass nicht durch eigene Kraft, durch eigene Bruttoinlandprodukt das zu zurückzahlen.
Könnte man durch solides Wirtschaften, ein Wirtschaftswachstum hinkriegen, wo alle anderen auf Kredit setzen. Dieses Griechenland würde sofort von allen konkurrenzmäßig niedergemacht werden.
Richtig.
Das ist doch absurd. Die Autobahn ist noch nicht deswegen gebaut worden, weil irgendjemand denen das eingeredet hat, sondern das war der Versuch, mit ganz viel Staatsverschuldung, ein Kammerspiel, kriegt man es hin, damit ein Wirtschaftswachstum zu erzeugen, was diese Schulden rechtfertigt. Auf diese Art und Weise kann man als kapitalistische Nation konkurrieren, aber als kapitalistische Nation zu sagen, ich mache das nicht und alle anderen machen es, dann hat man gleich verloren. Das wäre auch nicht besser ausgegangen. Ich halte das auch immanent für keinen Weg. Die Mann hat das voll.
Bei dir sind eigentümliche Subjekte unterwegs. Wer ist denn dieser Investor von diesen 300 oder sonst was? Also erstens funktioniert Kapitalismus nicht so, aber zweitens ist das, was du beschreibst, im Grunde auch kein Kapitalismus. Die Investoren im Kapitalismus sind Privatleute. Das sind Leute, die ihr privates Vermögen vermehren wollen und die dafür die verschiedenen Abteilungen der gesellschaftlichen Produktion benutzen. Und wie viel oder wie wenig sie da machen, es folgt nicht einem staatlichen Plan, der sagt, wir investieren jetzt mal alle gemeinsam in diesem Jahr so und so viel. So funktioniert der Kapitalismus nicht, so geht er auch gar nicht. Es ist eine ganz eigentümliche Vorstellung. Einerseits sagst du, dir ist die Kritik am Eigentum vollkommen klar, die interessiert dich aber gar nicht weiter, du willst eine praktikable Lösung finden. Die Lösung, die du dir ausdenkst, ist aber weder eine Kritik am Kapitalismus, noch ist es eine Lösung. Weil du entweder stellst du dich auf den Standpunkt, du willst sowas wie ein, von mir aus kann man darüber reden, du willst sowas wie eine Planwirtschaft, wo der Staat sich hinstellt und sagt, in diesem Jahr werden so und so viele Straßen gebaut. So. Das ist aber was anderes, dann muss man sich darüber unterhalten. Oder du sagst, es soll nach dem Gesetz der Vermögensvermehrung funktionieren, wie im Kapitalismus herrscht, aber auf bescheidenem Niveau. Da muss ich sagen, dass dieses bescheidene Niveau gibt es vom Standpunkt keines Investors auf dieser weiten Welt. Wenn einer Geldkapital hat, dann will das vermehrt sein, und wenn es vermehrt worden ist, ist es nur dann wieder Kapital, wenn sich es wieder vermehrt. Da stellt sich keiner auf den Standpunkt, ich habe jetzt mit meiner wunderschönen Baumaschine 300 Kilometer Straßen gebaut, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich in Rente, da kann jetzt mal der Nächste. So funktioniert der Laden schon deswegen nicht. Weil er dann sofort pleite wäre. Also entweder du willst erläutern, wie funktioniert denn ein Geschäftsleben, wo sämtliche Produktionen dem Gesichtspunkt unterworfen ist. Es muss erstens immer hinten mehr Geld rauskommen, als reingesteckt wird. Und zweitens, dieses Mehr muss sofort wieder Anlage finden, sonst ist es kein Vermögen. Dagegen ein Modell zu stellen, wir beschränken uns mal in unserer Investitionskapazität von Staats wegen oder machen das die Kapitalisten jetzt alle gemeinsam oder wie soll das gehen? Beschränken uns quasi auf ein Griechenland verträgliches Quantum. Ist richtig absurd, wenn man sich anguckt, wie Geldwirtschaft geht.
Das Bild, das du von Griechenland entwirfst, stimmt übrigens. Weil du willst ja mit dem Verweis darauf, dass es jetzt so viele Schulden gibt, die sich nicht mehr lohnen. Das möchtest du ja sozusagen zurückführen, die haben über ihre Verhältnisse konsumiert im Griechenland. Das kannst du doch nicht im Ernst.
Das kann auch Investition sein.
Aber das kannst du doch im Ernst auch nicht behaupten. Schau doch mal hin, das ist doch gar nicht wahr. So doll ist es übrigens mit der Straßenerschließung in Griechenland. Und so doll ist es nicht, was die Griechen da kriegen für ihr alltägliches Leben. Es gibt schon reiche Leute. Aber die Mehrzahl dieser Leute, da kannst du ernstlich nicht behaupten, die würden in Saus und Braus leben. So, also es ist doch ein anderes Verhältnis da. Wenn du diesen Gebrauchswertstandpunkt anlegst, zu was kommen denn die Leute eigentlich in Sachen Lebensmittel und in Sachen Infrastruktur für ihr Leben? Da müsstest du sagen, ist Griechenland ausgesprochen, soll man sagen, bescheiden ausgestattet. Das Problem, das Griechenland hat, ist ein Problem, das es nur im Kapitalismus gibt. Ein irres Problem. Griechenland wird dafür haftbar gemacht, dass es auf der anderen Seite zu viel Reichtum gibt. Das musst du dir reinziehen. Es gibt in den Banken, im internationalen Finanzmarkt, zu viel Bankkapital, das sich auf Griechenland richtet, das auf Griechenland denominiert ist und sagt, Griechenland soll dieses zu viel Reichtum zu noch mehr Reichtum machen, nämlich durch Zins und Zinseszins und Bedienung. Jetzt kommt raus, dieses zu viel kapitalistischer Reichtum macht dieses Land kaputt. Das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, dass die Leute in Griechenland zu viel Reichtum gekriegt hätten. Die können dir an allen Ecken und Enden beweisen, sie haben schon die ganze Zeit zu wenig Reichtum gekriegt. Gebrauchswertmäßig betrachtet ist deine ganze Problemstellung seltsam. Nimm's doch mal so. In Griechenland, wie viele Arbeitslose haben die? Ich kenne die Zahl nicht. Also, das ist ein ziemlich großer Prozentsatz. Leute, die Straßen bauen könnten, gibt es nur wirklich reichlich im Überfluss. Kein Mangel. Gebrauchswertmäßig betrachtet, guck mal jetzt in Deutschland an unsere süßen mittelständischen Kapitalisten, die sowas herstellen wie Dampfwalzen für den Straßenbau, Teermaschinen und so weiter. Die jammern jetzt über Folgendes. Sie produzieren zu viele Dampfwalzen und zu viele Teerausrollmaschinen, als dass es noch genug zahlungsfähige Nachfrage zum Beispiel in Griechenland gäbe, um die Lohnen da zu verkaufen. Jedenfalls befürchten sie sowas, gebrauchswertmäßig. Fehlt es also auch nicht an Dampfwalzen und an diesen Rollmaschinen da, wo das Zeug da reinkommt. So gesehen gibt es dein Problem gar nicht. Das Einzige, was dazwischen steht, ist wirklich, dass es sich für die Eigentümer an diesen Maschinen nicht lohnt, sie geschäftlich zum Straßenbau in Griechenland einzusetzen. Und dann passiert in diesem System zweierlei gleichzeitig. Die Leute in Griechenland werden noch ärmer und die Kapitalisten machen die Welt verrückt mit ihrem Problem, dass sie zu viel Reichtum haben, als dass sie den noch lohnend absetzen können. Das ist die Lage.
Der Gesellschaft. Nichts als Mittel und abhängige Variable. Dafür ist der Geldvermehrung in privater Hand, der Vermehrung von Kapital mit und für Geld Sinn. Und sich dann an den Kopf, an den Kopf zu fassen, wenn diese Macht des Geldes zum eigenständigen Geschäftsgegenstand, zur Ware und zu einer Geschäftssphäre wird, die sich zum Motor dieses Geschäftswesens macht und von der dann tatsächlich allen Ernstes die Gesellschaft abhängig ist. Aber es ist sozusagen ein bisschen spät eingegriffen, wenn man sagt, naja, gut, den nehmen wir jetzt nicht mehr. Es ist schon notwendige Folge des Kapitalverhältnisses.
zwischendurch mal schnell zwei Hinweise. Vom Stoff her ist es eine Menge, was wir heute Abend angesprochen haben. Und wer sich in der Frage nochmal nachträglich damit befassen will, die letzte Nummer vom Gegenstandpunkt hat diese Krisen schon zum Gegenstand, sowohl die Euro-Krise als auch die amerikanische Variante von dieser Weltfinanzkrise. Und in der nächsten Nummer, in der Nummer 3 von 2011, 16. September drumherum, kommt die auf den Markt. Da ist es der Redaktion schon wieder nicht erspart geblieben, was zur Krise aufzuschreiben. Also da kann man das nochmal nachstudieren. Und das Zweite noch schnell als Ansage, es gibt so einen wöchentlichen Diskussionstermin, wo man mit uns über unsere Auffassungen sich auseinandersetzen kann oder auch mal Fragen, die man hat, da vortragen kann und gucken kann, ob einem geholfen wird dabei. Wer daran interessiert ist, der gibt einfach eine E-Mail-Adresse ab, dann wird er informiert, wo das ist, wann das ist und in der Regel auch, was da schon so an Themen auf dem Programm gerade ist.
Ich möchte auch noch eine Lektüre empfehlen. Wir haben ja in unserer Zeitschrift der Gegenstandpunkt haben wir ja in 4 Artikeln das Finanzkapital, wie ich hoffe, wie wir hoffen, erschöpfend abgehandelt. Und der dritte Teil dieses Artikels befasst sich speziell mit der Frage des Verhältnisses von Finanzkapital und Staat. Ich kann das sehr empfehlen, nochmal zum Nachlesen, vor allen Dingen auch in der Abteilung, wo dann nochmal die Staatsverschuldung erklärt wird und das spezielle Verhältnis, was Staat und Finanzkapital da in den Staatsschulden eingeht, weil ich weiß, dass das eine etwas sperrige Materie ist und ich habe mich heute bemüht, das halbwegs verständlich darzustellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich durchaus lohnt, sich da nochmal mit zu befassen.